Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Wir sind heute mit einem Ersatzprogramm beim Millerntalk im Einsatz, haben auch schon die ersten technischen Schwierigkeiten hinter uns erfolgreich überwunden. Ja, und warum Ersatz? Weil wir hatten Kandidat 1, der hat kurzfristig abgesagt. Dann hatten wir Kandidat 2, der hat noch kurzfristiger abgesagt. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich passend zum FC St. Pauli mal auf die Ersatzbank schauen. Und dort blicke ich in die Gesichter von Nils Weber von der Hamburger Morgenpost und Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung. Erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hi. Als dritte Wahl, wie wir jetzt erfahren haben.
Ganz genau. Du könntest sogar sagen, dass du vielleicht sogar die vierte Wahl bist. Oder Thomas ist die vierte Wahl, einer von euch beiden.
Ja, das widerstrebt mir eigentlich. Also das hätte ich als aktiver Spieler nicht akzeptiert. Aber hier.
Hättest du dich nicht mal einwechseln lassen?
Nee, sicher nicht.
Dann mache ich dich jetzt erst recht zur vierten Wahl. Nils, aus Gründen des Senioritätsprinzips würde ich mal mit dir beginnen. Du kannst ja mal dich gleich verteidigen, warum du eigentlich eine erste Wahl sein solltest. Nils, du kannst ja mal kurz in die Bütt gehen. Wie schätzt du denn die Saison des FC St. Pauli aktuell ein?
Ich finde, dass St. Pauli eine starke Saison spielt. Ich finde auch, dass St. Pauli eine beeindruckende Saison spielt. Das ist vielleicht sogar die treffendere Bezeichnung. Ich finde, man darf immer nicht vergessen, mit welchen Mitteln sie diese Saison bestreiten. Auch in Relation jetzt zu den anderen Vereinen. Also wenn es da um die Etats geht, um die Personaletats, mit denen St. Pauli unterwegs ist, dann muss man ganz klar sagen, das mal neudeutsch zu bezeichnen, die sind am Überperformen und zwar kräftig, beeindruckend und begeisternd, sicherlich besonders, was die defensiv da hinlegen. Und da muss ich auch sagen, das gilt eigentlich schon so seit Saisonbeginn. Man darf nicht vergessen, man nimmt das so ein bisschen so selbstverständlich Woche für Woche, aber man sollte nochmal zurückschauen, die haben keiner so eine richtige Rutsche gekriegt. Also das, was eigentlich oder wovor sich Aufsteiger eigentlich gar nicht oder sich nicht gegen wehren können oder gegen gewappnet sind, dass sie das mal so richtig kriegen, mal richtig rund gespielt werden und das dauernd klingelt, das hat es noch gar nicht gegeben. Es wird eigentlich schon eher über kleinere Dinge irgendwie so geredet und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und der Respekt der Konkurrenz, die man dann auch Woche für Woche hört, da spricht ja auch für sich. Also ich finde, die sind auf einem sehr guten Weg und es macht Spaß auch, sich das anzuschauen, wie die sich entwickelt haben.
Thomas, ich gehe 5 Jahre jünger weiter. Und zwar, du hast gehört, was Nils gerade recht eindrucksvoll geschildert hat, wo ich inhaltlich auch größtenteils mitgehen würde. Mal eine provokantere Frage an dich. Hat der FC St. Pauli den Klassenerhalt punktemäßig natürlich noch nicht, aber gefühlsmäßig und von allem, was der gesunde Menschenverstand sagt, denn eigentlich schon sicher?
Sie sind auf einem sehr guten Weg und ich kann mich da nur anschließen an das Lob. Das hätte ich in der Art und Weise vielleicht gar nicht so erwartet, aber dass man zu dem Zeitpunkt, als Aufsteiger in dieser Erstligasaison routiniert spielt. Ganz oft hat man, finde ich, auch den Eindruck, gerade in den letzten Wochen gehabt, als man ja doch recht regelmäßig gepunktet und auch gewonnen hat, dass da irgendwie der routinierte Erstligist oftmals dem Anschein nach zumindest der FC St. Pauli war und weniger der in Wahrheit routinierte oder etablierte Erstligist. Und das ist tatsächlich eine sehr formidable Leistung.
Würde ich eigentlich komplett bestätigen. Das ist ja das Bemerkenswerte, dass es auch wirklich wenig schlechte Spiele gab. Also ich erinnere mich vielleicht an das 1-3 in Augsburg in der Hinrunde, das war nicht gut. Das 0-2 in Gladbach war sicherlich jetzt auch keine überragende Leistung, aber ansonsten waren das regelmäßig Spiele, in denen St. Pauli drin war, in denen sie auch zumeist, wenn sie verloren haben, nur mit einem Torunterschied verloren haben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie noch mehr Punkte hätten haben können, dass sie vom Kader her überperformen, aber von dem, was drin gewesen wäre, vielleicht sogar underperformen. Also ja, das Ganze noch besser aussehen könnte. Bestes Beispiel sicherlich jetzt das 1:1 gegen Augsburg, das auch gut und gern ein Sieg hätte werden können. Aber da sieht man auch, wie weit wir vom Anspruch mittlerweile schon gekommen sind, ne, nach 20 Spieltagen.
Was ich halt interessant finde, ist, wie sehr man auch saisonübergreifend quasi so eine Entwicklung sieht oder so eine Evolution. Also es ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung, auch in einigen Teilen. Und natürlich hat sie hier und da auch mal gestockt. Aber diese riesengroße Delle oder so dieses riesengroße Loch gibt es nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir persönlich, auch wenn ich ja weiß, dass wir in unserer Branche ja nicht nur dazu neigen, sondern es ist auch ein Stück weit unser Auftrag, ist halt schon sehr schnell und nach kurzen Etappen schon Bestandsaufnahmen zu machen und zu werten, hat mich das schon gewundert, wie früh St. Pauli Klasse und Qualität abgesprochen worden ist, schon nach 3 oder nach 5 Spieltagen. Also da gab es schon irgendwo Talks mit, irgendwie sind Kiel und St. Pauli zu schwach für die Bundesliga, haben die da gar nichts zu suchen. Was mir da halt gefehlt hat, war der Blick darauf, denen halt Entwicklungszeit und Eingewöhnung zuzugestehen. Also jedes kleine Kind muss sich erstmal in der Kita eingewöhnen. Ne? Jeder, der in eine neue Schule kommt, muss sich da eingewöhnen. Jeder Erwachsene, der in einen neuen Job kommt, muss sich da erstmal einfinden und eingewöhnen. Ne? Das kann auch Wochen dauern, vielleicht auch sogar Monate. Das wird immer für sich reklamiert, im Persönlichen irgendwie auch so. Ich hatte das Gefühl, St. Pauli wurde extrem wenig Zeit zugestanden, dann so ein paar Kinderkrankheiten zu haben und halt auch Anpassungsschwierigkeiten an die Liga. Und um mich da auch nochmal zu wiederholen, die haben dann nicht 0-4 verloren den Ball Richtung Eckfahne geschossen oder irgendwie was zusammengestümpert oder Pässe ins Seiten ausgespielt, sondern es waren schon, fand ich, Kleinigkeiten, die da eine große Wirkung hatten einfach. Und letztlich ist Fußball ein Ergebnissport und dann wird man in erster Linie erstmal an den Resultaten gemessen. Die waren halt einfach nicht gut. Aber sie waren nicht wirklich immer weit weg. Und ich finde, diese Entwicklung von da an, die ist schon sehr deutlich. Und die finde ich auch wirklich beeindruckend.
Definitiv. Thomas, du hast dich entmutet. Ich dachte, du wolltest was sagen.
Kann ich auch wiederum nur bestätigen. Fand es auch ganz interessant, wo Nils sozusagen den Saisonbeginn anspricht. Da weiß ich noch, wenn man da irgendwie in Podcasts reingehört hat, gerne auch von der sogenannten Taktik-Blogger-Spezies, übrigens dezidiert meine ich da jetzt keinen sehr bekannten und sehr geschätzten Kollegen in Hamburg, sondern da war immer auch so dieses, ja, Kiel, da, die wissen angeblich immer, was sie da mit dem Ball vorhaben, die haben einen aktiven Ansatz, da wird immer dieses vermeintlich Progressive irgendwie so total überbetont und auch ein bisschen, finde ich, zu naiv wertgeschätzt. Was St. Pauli in der Saison vorhat, hat man damals schon gesehen, dass das sehr gut strukturiert ist und dass man wirklich eine stabile Truppe hat. Das hat man, finde ich, auch damals schon gesehen. Und da wird so ein Fußball, will ich damit sagen, den Alexander Blessin da von Anfang an angestrebt hat, der wird dann auch etwas zu gering geschätzt und vielleicht auch irgendwie gerade in Deutschland, weiß ich nicht, wenn es so eine leicht italienische Anmutung hat, ohne da jetzt irgendwie zu sehr die Dinge vermischen zu wollen, aber dann ist da irgendwie so vom breiten Publikum erstmal so eine Skepsis zu vernehmen. Da muss man wirklich auch performen, Ergebnisse liefern und dann dreht sich das so ein bisschen im öffentlichen Bild.
Was ich ja wirklich interessant finde, ist, dass es beim FC St. Pauli anscheinend gelungen ist, so eine Kultur des Besserwerdens der Entwicklung zu etablieren. Man hat das in den vergangenen Jahren schon gemerkt, auch besonders unter Fabian Hürzel, dass die Spieler besser geworden sind, dass die Mannschaft besser geworden ist, dass dann einfach eine deutlich bessere und homogenere Leistung auf dem Platz sich gezeigt hat. Jetzt gab es den Trainerwechsel und man konnte jetzt annehmen, okay, das lag womöglich am Trainer, dass die besser geworden sind. Und ein halbes Jahr später muss man sagen, nö, die entwickeln sich immer noch so. Nico Vasey, der im Tor sein Spiel nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Dann hat man, was ich extrem beeindruckend finde, Leute wie Carlo Bukalfa, wie David Nemeth, wie Daniel Sinani, die praktisch 1,5 Jahre so gut wie gar nicht gespielt haben, also nicht mal in der zweiten Liga, kommen jetzt rein, notgedrungenerweise, in der Bundesliga. Und es fällt eigentlich gar nicht groß auf, dass sie nicht mal in der zweiten Bundesliga vorgespielt haben, sondern sie wirken wie absolut solide Bundesligaspieler. Und das ist anscheinend vom Verein aus gelungen, trainerunabhängig und sicherlich auch spielerunabhängig, da etwas zu etablieren, dass es gelingt, sich doch konstant zu entwickeln.
Ja, also St. Pauli ist, glaube ich, extrem gut in der Potenzialanalyse von Spielern und dabei auch zu gucken, was brauchen sie genau und welche Qualitäten? Also ich glaube halt, dass St. Pauli im Scouting einen anderen Ansatz hat. Also sie wissen halt, dass sie fertige Spieler nicht kriegen können und sie gucken halt nach Spielertypen und was die so aufs Feld bringen. So, und dann gucken die sich halt irgendwie diese Daten an. Das ist fast so ein bisschen so der Moneyball-Ansatz. Das ist jetzt auch nicht so ganz neu im Fußball, aber vielleicht noch nicht so verbreitet oder präsent. Aber einfach ein Beispiel: Sie verlieren mit Marcel Hartl einen Spieler, der läuft so und so viele Kilometer. Und für St. Paulis Spiel brauchst du natürlich Tore, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du auch jemanden kriegst, der erstmal diese Kilometer ersetzt, weil das extrem wichtig für dein Spiel ist, dann gehst du erstmal so zum Beispiel damit ran. Oder du guckst halt irgendwie so nach Ballsicherheit oder irgendeine Robustheit, Zweikampfhärte, dann natürlich nach Verfügbarkeit, dass die Spieler nicht verletzt sind und so setzt sich das irgendwie so alles zusammen. Und ein Kalu Bukalfa, finde ich, ist halt auch ein Riesenbeispiel dafür, wie groß das Missverständnis ist, dass nur weil jemand nicht spielt und regelmäßig zum Einsatz kommt, dass der dann nicht gut genug ist, sondern Kalu Bukalfa hatte in dem System von Fabian Hürzeler auch taktisch nicht den richtigen Platz. Das heißt, die Qualitäten von Kalu Bukalfa, die wären da nicht so zum Tragen gekommen oder das, was er vielleicht nicht so kann, wäre da deutlicher geworden. So mit dem veränderten, angepassten System von Alex Bressin ist da auf einmal wieder ein Platz frei geworden und auf einmal spielt er halt gut und routiniert. Und wie du es halt völlig richtig sagst, spielt er halt einfach Bundesliga auf einem Niveau und entwickelt sich zum Stammspieler. So, und das ist natürlich einmal St. Pauli verpflichtet Qualität und Potenzial und ist in der Lage, das irgendwie weiterzuentwickeln. Und diese Kultur des Bessermachens, der hohen Trainingsqualität, das klingt immer so wie Worthülsen und wie tolle Worte. Man sollte das wirklich ernst nehmen und wir gucken ja auch regelmäßig Training und da sieht man das auch, diese extrem hohe Trainingsqualität, die sorgt dafür, dass Spieler, die wochenlang nicht gespielt haben, reinkommen und abliefern, weil die Trainingsqualität so hoch ist. Das ist eins der wahren Geheimnisse des St. Paulis Erfolges seit ein paar Jahren, ist die hohe Trainingsqualität, die sehr nah am Wettkampflevel ist und bei einem breiten Kader spielst du gegen sehr starke Spieler in Trainingsspielen und auch wenn es fast arrogant klingt, aber du spielst manchmal im Training in Trainingsspiel gegen einen härteren Gegenspieler als dann im Idealfall am Wochenende im Wettkampf, das macht es dir natürlich extrem leichter.
Ich würde deinen Moneyball-Ansatz noch darum ergänzen, dass ja St. Pauli nicht wirklich nur kühl auf nüchterne Zahlen schaut, sondern dass sie ja auch sehr darauf achten, dass sie gute Charaktere im Team haben. Das finde ich schon
Absolut.
auffällig, dass das wirklich eine Truppe ist, in der es keinen faulen Apfel gibt, in der es auch schwerfällt. Das ist eine total subjektive Beobachtung. Aber ich finde diesen. Das sind auch alles richtig kluge Spieler. Es fällt mir jetzt wirklich schwer zu sagen, so, wer fällt da auch dahingehend ab, sondern das sind kluge, clevere, sympathische Jungs, die es aber auch verstanden haben, wie man in einer Mannschaft zusammenspielen muss. Und da wären wir jetzt ein bisschen bei den Transfers angekommen, automatisch auch bei Andreas Bornemann als Sportchef. Wie beurteilt ihr denn ihn und vielleicht jetzt auch die jüngste Transferphase? Ich meine, muss man den Vergleich mit der Konkurrenz anstellen. Hoffenheim, klar, finanziell auf einem ganz anderen Niveau, gibt 19 Millionen allein im Winter aus. Ich habe mal zurückgerechnet, wie viele Jahre St. Pauli jetzt rückwirkend braucht, um 19 Millionen auszugeben. Das sind 13,5 Jahre. Und Union Berlin kann für 4,5 Millionen Euro einkaufen. Selbst Holstein Kiel gibt mehr als 4 Millionen aus. St. Pauli 450.000 Euro für Abdoulaye Cissé, der noch nicht mehr als Soforthilfe eingeplant ist, sondern als ein Stürmer mit Perspektive. Wie bewertet ihr St. Paulis Transferaktivitäten vielleicht im Großen und Ganzen und auch aktuell im Winter, Thomas?
Ja, ich glaube, theoretisch könnte St. Pauli schon mit Holstein Kiel mitbieten, einfach was die Ressourcen angeht. Man hat aber tatsächlich einfach, wie vorhin auch angesprochen, ein anderes Scouting-Prinzip und findet dann tatsächlich offenbar unterschätzte Spieler in irgendwelchen Nischen. Wenn ich an Sands zum Beispiel denke, weiß ich nicht, habe ich jetzt persönlich nicht auf dem Zettel gehabt. Andreas Bornemann offenbar schon. Und das sind halt einfach Spieler, die kannst du dann, wenn du ja datenmäßig das abgleichst, wenn du das auch vielleicht charakterlich in Gesprächen abgleichst, da kannst du dann eben herausfinden, ob das einfach in deine Mannschaft passt, dieses Profil als großes Ganzes. Und ja, das gelingt Andreas Bornemann extrem gut. Also gibt nicht viele Sportchefs in den vergangenen Jahren, die derart produktive Leistung Arbeit gemacht haben. Plus, er war auch immer wieder bereit, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, das ist gerade auch etwas, wo ein gewisser Stadtrivale, der hat sehr selten, finde ich, unpopuläre Entscheidungen getroffen, sondern eher tatsächlich populäre Entscheidungen. Und ja, dann kann es eben auch mal passieren, dass sich so die Kräfteverhältnisse zumindest vorläufig geändert haben.
Willst du das gerne ergänzen?
Ja, also dem kann ich nur beipflichten. Man muss halt immer gucken, so die Mittel, die man zur Verfügung hat und die man einsetzen möchte. So, und das ist natürlich verlockend, viel Geld zu nehmen, dafür vermeintlich viel Qualität einzukaufen und vielleicht auch so ein bisschen so dem Ruf oder der Forderung der Öffentlichkeit dann irgendwie so nachzugeben. Muss natürlich mal gucken. Speziell im Fall von St. Pauli in der Vergangenheit waren die teuren Einkäufe jetzt nicht unbedingt die größten Granaten, um es mal vorsichtig zu sagen, ohne jetzt hier auch irgendwie den Stempel von Fehleinkauf und so zu deutlich drauf zu machen. Ich belasse es nur mal einfach dabei. So, da geht es oftmals halt, die passenderen Spieler zu finden. Ich finde zum Beispiel, dass Morgan Gilavogui ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie man sich vielleicht auch ein bisschen irren kann, wenn man nur einen eingeschränkten Blick auf diese ganze Sache oder diese Personalie hat. Der Ausfall von Gilavogui jetzt ist meines Erachtens am gravierendsten gar nicht im Spiel nach vorne, sondern beim Spiel gegen den Ball. Der macht eine wahnsinnig gute Arbeit gegen den Ball. Der ist sehr kopfballstark. Ist, gehört, glaube ich, zu den zwei oder drei kopfballstärksten Spieler im Kader und vieles davon sind Defensivkopfbälle. Köpft auch oft im eigenen 16er was weg. Läuft wahnsinnig viel Löcher zu. So. Den hatte man nicht so auf dem Zettel, hat am Anfang auch gedacht, ja, das ist nicht so das Richtige. Wenn man ihn nur im Spiel gesehen hat, wenn man ihn im Training gesehen hat, wer ihn im Training sieht in der Woche, der hat sich überhaupt nicht gewundert, wie er das Ding in den Winkel reingeschweißt hat, weil solche Tore schießt er da regelmäßig schon seit Saisonbeginn. Da war eigentlich nur die Frage, wann platzt der Knoten, wann gelingt ihm das mal so im Spiel? So, der schießt auch ein Tor in Dortmund, wo er super den Ball reinspitzelt, was dann irgendwie abseits ist, auch hoch umstritten, da macht er eigentlich auch alles richtig. Das sind Zentimeter. Da hat auch nicht viel gefehlt. So. Aber ich finde, das ist so ein Spieler, der passt wahnsinnig gut zu diesem Spiel, das St. Pauli spielen will, das St. Pauli verfeinert hat. Und je besser das gesamte Spiel des FC St. Pauli funktioniert in dieser Saison, desto besser funktionieren dann auch wieder einzelne Spieler. Das muss man halt einfach auch mal gucken, wie die dann quasi auch sich entfalten, selber besser werden, dadurch das Spiel besser machen, dadurch, dass das Spiel besser wird, werden dann auch wieder einzelne besser, die reinkommen. Das funktioniert. Das funktioniert zusammen. Das ist halt sehr homogen. Und deswegen sind das halt, St. Pauli holt vielleicht nicht die besten, die teuersten und so, aber die passendsten. Also die dafür passen, was sie wollen. Und dann nehmen sie, glaube ich, lieber weniger Geld in die Hand und denken da wirtschaftlich. Und die vermeintlich einfachen Lösungen, die sind auch oft teurer und entsprechen nicht vielleicht dem Wert, weil bei Ablösen dem tatsächlichen Wert, sondern weil der Markt überhitzt ist, weil das bekannte Namen sind, weil die schon Erstligatauglichkeit nachgewiesen haben, gewisse Tore haben, Länderspiele auf dem Konto haben, sind vielleicht viel teurer als der tatsächliche Wert und der Wert, den sie für die Mannschaft des FC St. Pauli haben können.
Ja, zumal bei allen Beteiligten finde ich, so die Bereitschaft einfach da ist, sowohl Trainer als auch Sportchef, die ja auch bei solchen Fragen mal in Clinch geraten könnten, aber nein, da ist die Bereitschaft da, sich mit den realen Verhältnissen abzufinden sozusagen und auch das Bestmögliche draus zu machen. Also, wie gerade gesagt, theoretisch könnte St. Pauli vermutlich ähnliche Summen aufbringen, wie jetzt Holstein Kiel es im Winter getan hat, vielleicht sogar noch mehr, aber ist das passende Profil dabei? Du kannst ewig drüber diskutieren, wird Johannes Eggestein nochmal ein Erstliga-Torjäger, im wahrsten Sinne ein Torjäger. Vermutlich wird er das nicht. Er wird kein 15 Tore Erstliga-Torjäger, aber man hat für ihn einfach die bestmögliche Rolle gefunden. Statt, keine Ahnung, 3,5 Millionchen für irgendeinen anderen Stürmer, der vermeintlich als Soforthilfe dienen soll, dann eben auszugeben, was dann vielleicht einfach doch qualitativ eben nicht funktioniert. Stattdessen hat man einfach ja auch im Spiel nach vorn so eine Art Lastenteilung eingeführt oder etabliert und Eggestein macht die Dinge, die er kann, extrem, extrem gut, trifft ab und zu und inklusive einer wirklich sehr, sehr stabilen Defensive bist du in der Lage, gegen jeden Gegner nicht nur Punkte zu holen, sondern es ihm auch extrem schwer zu machen.
Jojo Eggestein muss man glücklicherweise aus St. Pauli sich jetzt nicht ersetzen, aber eben Morgan Gilavogui, der mehrere Wochen ausfällt mit einem Riss im Kahnbein. Ich habe übrigens auch gelernt, dass das Kahnbein anscheinend nicht nur im Handgelenk gibt, sondern auch im Sprunggelenk. Manuel Sayakas ist ein weiterer Spieler, der ausfällt. Da ist es sicherlich klar, man ersetzt ihn mit Philipp Treu. Da ist die Frage, wie macht man das dann auf der linken Seite? Ihr seid die Experten, wie würdet ihr aufstellen? Thomas mutet sich schön und zeigt mit dem Finger auf Nils.
Ja, also ich glaube, eine ganz große, man kann eigentlich sogar sagen, also selbst uneuphorisch muss man sagen, herausragende Qualität in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison war es von St. Pauli Spieler zu ersetzen. Die Frage ist halt, über was für einen langen Zeitraum. Insofern glaube ich, dass es auch jetzt gelingen wird, auch wenn die Ausfälle natürlich St. Pauli hart treffen. Ich glaube halt, dass die Lösung mit Lars Ritzka auf der linken Abwehrseite gut geklappt hat. In Stuttgart hat es sehr gut geklappt. Und da muss man mal sagen, Stuttgart war ein Spiel, wo einige Experten gesagt haben, das wird das Spiel, wo St. Pauli mal so richtig eine Rutsche kriegt und vielleicht 4, 5 Stück kassiert. Ausgang ist bekannt. Lars Ritzka war maßgeblich beteiligt daran, dass es mal wieder eine weiße Weste gab. Und ich glaube, das wäre eine gute Lösung jetzt. Philipp Treu ist wahnsinnig vielseitig, ist, glaube ich, auf der anderen Seite genauso stark. Das würde ich im Moment vorziehen, weil Lars Ritzka
wenn einfach... Wenn Ritzka fit ist, ne?
Wenn Ritzka fit ist, ja. Genau. Das ist halt dann immer noch so das Fragezeichen. Und ansonsten ist das schon, kommt das nicht von ungefähr, dass halt nochmal ein Linksfuß für den Defensivverbund nachverpflichtet wurde, weil die Spieleröffnung ist natürlich anders, ist direkter, der Passweg ist anders. Beim Pass mit der Innenseite ist der Bogen, der ihn der Ball macht, ein anderer, geht nicht innen rum, ist ungefährlicher, du kannst das Spiel schneller machen. Ich glaube, das ist einfach mehr St. Paulis Spiel und das wird auf jeden Fall Priorität haben. Mhm. Also wenn Ritzka fit ist, würde ich sagen Ritzka. Ja.
Zu meiner Verteidigung, da war gerade eine Sirene und ich wollte euch nicht damit behelligen. Es war ziemlich.
Passt ja zur Notsituation. Das ist eine sehr kreative
Ausrede, die wird akzeptiert. Kriegt auch.
Thomas, wie würdest du das vorne regeln? Es gibt eigentlich genügend Spieler für dann irgendwie zu wenig Spielzeit. Elias Saad ist wieder fit. Dapo Afolayan will eigentlich immer spielen und ist immer so ein bisschen, wirkt immer so ein bisschen beleidigt, was ja für seinen Ehrgeiz spricht und gut ist, wenn er nicht spielt oder erst eingewechselt wird oder ausgewechselt wird. Noah Weishaupt als Leihgabe, finde ich, macht das super. Eggestein in der Mitte ist sowieso gesetzt. Und in der Theorie gibt es auch noch Scott Banks und Erik Alstrand.
Ja, also ich denke, dass Weishaupt nach seinen letzten Leistungen auf jeden Fall jetzt erstmal da auf seiner Seite gesetzt sein wird. Und ja, Afolayan drängt nach, hat ja auch in der Saison, finde ich, eine sehr gute Phase auch gehabt. Und Elias Saad, für mich auch eigentlich immer so ein bisschen der Unterschiedsspieler gewesen. Ist natürlich die Frage, das kann ich jetzt ehrlich gesagt schwer einschätzen, wann der wieder so weit ist, dass er ja auch irgendwie die Robustheit hat, da konstant das zu performen, was er kann. Aber ansonsten, also wir müssen hier auch wieder über eine Flügelqualität reden, die hat jetzt auch wirklich nicht jeder Aufsteiger, ne? Und das ist schon auch bemerkenswert.
Ja, ich glaube auch, dass man sich da generell eigentlich keine Sorgen machen muss. Also was ich schon vorhin zum Thema Gilavogie gesagt habe, das ist so das, wo ich am ehesten, ja, Sorgen wird zu viel gesagt, bin ich in der Position auch nicht im Job, um mir da irgendwie jetzt Sorgen zu machen. Dafür sind dann die Leute bei St. Pauli zuständig. Nur wo ich denke, wo vielleicht das größte Problem bei adäquatem Ersatz sein wird, ist halt, wie gesagt, wirklich die Defensivqualität, ne, von Gilavogie, die Defensivarbeit. Da muss man auch sagen, das ist zumindest meine Einschätzung, dass da Saad und Afolayan diese Qualität bisher in dem Maße nicht nachgewiesen haben, was meines Erachtens auch ein Grund war, warum sie zum Saisonbeginn nicht gespielt haben, weil das ist das, was am System Blessin anders war als System vorher, dass die Arbeit nach hinten, die wahnsinnigen Laufwege nach hinten schon viel wichtiger sind. Eigentlich auch die wichtigeren Laufwege zunächst so. Und ich glaube, dass gerade Dapo Afolayan da ein Problem damit hatte, das zu akzeptieren, dass der Sprint nach hinten erstmal wichtiger ist als der Sprint nach vorne. Und das hat man auch gesehen in Spielen. Das sieht man auch jetzt manchmal noch. Und ich glaube, dass derjenige spielen wird, der das am ehesten verinnerlicht und auch im Training jetzt zeigt. Also Robustheit, Aggressivität, den Gegner aggressiv anlaufen, aggressiv nachsetzen, eklige Zweikämpfe führen, dass es darum in erster Linie geht. Es wird weiter darum gehen, hinten die Null zu halten, das eigene Tor zu verteidigen und erstmal für alle 10 Feldspieler und dann der Weg nach vorne. Und deswegen glaube ich, dass erstmal Aufoleyan als etwas physischerer und giftigerer Spieler spielen wird und Elias wahrscheinlich über eine Einwechselrolle mit immer mehr Spielzeit irgendwie reinkommen wird. Und vielleicht erleben wir ja die überragende Pointe, dass Elias sein Startelf-Comeback gegen Mainz 05 einen Gegenspieler, einen gewissen Gegenspieler tunnelt und das Siegtor erzielt.
Das wäre, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Erstmal, bevor es nach Mainz geht, geht es nach Leipzig jetzt am Wochenende. Wir wollen ja heute eher so eine kurze, knackige Runde machen, also um uns hier nicht in allgemeinen Plätzen zu verlieren, wie sie jetzt gegen Leipzig spielen, was sie zu erwarten hat. RB Leipzig ist natürlich ein Verein, der in großen, in überwältigend großen Teilen der Fanszenen sehr kritisch gesehen wird. Dazu ist viel gesagt worden, brauchen wir hier auch an der Stelle nicht weiter ausführen. Andersrum gefragt, warum tut der FC St. Pauli denn der Bundesliga gut? Thomas, du hast auch immer so einen etwas globaleren Blick, weil du nicht nur über St. Pauli schreibst, schreibst für ein Medium aus dem Süden von Deutschland, betreust mehrere Nordclubs. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also St. Pauli ist einfach kein handelsüblicher Club. Das weiß jeder, der sich so ein bisschen mit dem Verein beschäftigt. Er sticht aus der Reihe. Er hat klare Botschaften. Ich fand auch jetzt die Choreografie wirklich super. Also jetzt am vergangenen Wochenende mit Blick auf Holocaust-Gedenken und solche Geschichten. Ja, also ich habe da, glaube ich, jetzt gar nicht so die bahnbrechende Erkenntnis, warum der FC St. Pauli der Liga gut tut, aus bekannten Gründen. Plus, muss man einfach sagen, wegen eines gut durchchoreografierten Fußballs, der wiederum die Grundvoraussetzung ist, dass man letztendlich andere Botschaften dann auch platzieren kann.
Also was das angeht, will Thomas absolut zustimmen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je, dass es diese laute und deutliche Stimme gibt. Ich möchte es aber auch nochmal wieder so den Fokus auf den Fußball legen. Mir macht das unheimlich viel Freude, dass St. Pauli ja angebliche, vermeintliche Wahrheiten und auch Narrative widerlegt und dass es die des nötigen, grenzenlosen Wachstums und immer mehr und Geld, Geld, Geld einstecken und sonst hat man keine Chance im sportlichen Wettbewerb. Ich finde, dass St. Pauli auf ziemlich deutliche Art und Weise in dieser Saison und auch schon in der letzten Aufstiegssaison diese These widerlegt, dass man immer mehr Geld generieren muss, egal auf welchem Weg, das in eine Mannschaft investieren muss und sich den Erfolg kaufen muss und man sonst nicht mithalten kann. Die Debatte findet meistens in den oberen Rängen statt, wenn es um Europapokal, Champions League geht. Wie kommt man da rein? Wie spielt man denn da mit? So wie es St. Pauli macht, wenn man glaubt, was viele Vereinsbosse sagen, flankiert von einigen Kolumnisten, die das auch immer wieder erzählen, nachplappern oder wie auch immer, raushauen, dann dürfte St. Pauli erstens gar nicht in der Bundesliga gerade spielen und zweitens da auch nicht stehen, wo sie stehen und auch nicht die zweitbeste Abwehr haben und auch nicht mit jedem Verein mithalten können. Und teilweise gestandene Clubs, die einen zehnfachen Etat haben, da auf Augenhöhe agieren in 90 Minuten. Das heißt, St. Pauli widerlegt das alles, was vermeintlich eine unbestreitbare Wahrheit im Fußball ist, dieses immer mehr, die Kommerzialisierung, Auskommerzialisierung. Und das finde ich insgesamt für den Fußball total gut, weil es halt eine Blaupause ist, dass es auch irgendwie anders geht. Die Genossenschaft ist da wieder ein anderer Bereich, was das Wirtschaftsmodell angeht. Aber rein, was den Fußball angeht, gute Taktik, gut zusammengestellte Mannschaft, guter Spirit, Teamgeist, das ist halt nichts, was aus der Zeit gefallen ist, sondern es ist was, wo du auch in den heutigen Zeiten und sehr aktuell damit erfolgreich sein kannst, wenn du es halt irgendwie richtig machst.
Ich glaube, da hast du völlig recht. Eine Ergänzung vielleicht dazu. Es kommt da, glaube ich, natürlich immer ein bisschen auf die Relationen an. Klar ist jetzt St. Pauli dann der Underdog im Vergleich zu Leipzig, gerade auch wirtschaftlich gesehen. Würde aber behaupten, dass die vielleicht in Bochum oder auch in Paderborn oder in Darmstadt oder so, dass die dann auch sagen, so toll durchkommerzialisiert wie der FC St. Pauli wären wir ehrlich gesagt auch gern und hätten sozusagen diese Merchandise-Einnahmen. Also es ist immer eine Frage der Relation. Nichtsdestotrotz haben wir über den Personalaufwand geredet und da ist St. Pauli aktuell ein absoluter Überperformer und da ist es einfach so, dass man ja da so alte Naturgesetze zumindest jetzt am welchen Spieltag haben wir? Am 6. Februar aktuell widerlegt.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage an euch. Thomas, diesmal darfst du anfangen, damit du dich jetzt nicht benachteiligt fühlst. Das ist die gleiche Frage an euch. Welchen Artikel möchtet ihr in dieser Saison noch gern über den FC St. Pauli schreiben?
Also ich habe nichts dagegen, wenn der FC St. Pauli in der Liga bleibt. Keine Ahnung, ganz banal, FC St. Pauli sichert Klassenverbleib, muss es bei uns heißen, Klassenverbleib.
Witzig, das habe ich früher beim Göttinger Tageblatt auch immer mal gelernt. Wir haben immer gedacht, was ist das für ein Blödsinn. Man kann die Klasse ja nicht erhalten, ne? Du erhältst sie ja nicht, sondern du verbleibst da drin. Aber ich glaube, hier sind wir wiederum darauf angehalten, irgendwie SEO-konform vom Klassenverbleib zu schreiben, weil das 99% der Leute suchen.
Aber jetzt
driften wir total ab. Daher, Nils.
Ich würde gerne schreiben, wieder Party auf dem Kiez, Ausrufezeichen, St. Pauli hält die Klasse, Gedankenstrich, aber nie die Klappe.
Gut, sogar mit richtiger Überschrift hier, smart. Das hat mir gefallen. Ich hoffe, es wird zu den Artikeln kommen. Thomas, du kannst dir, glaube ich, noch eine feuilletonistisch angehauchtere Zeile dafür überlegen, die besser zur Süddeutschen passt, als St. Pauli sichert Klassenverbleib.
Das machen dann die Kollegen, das mache ich ehrlich gesagt relativ selten, dass ich da schon einen Vorschlag mitliefer.
Bekanntlich bist du einer von der unkreativeren Sorte.
Eben.
Meine Geschichte wäre aus purem Eigennutz. Sie ist auch total unrealistisch, aber weil ich Lust drauf hätte, Abdoulaye Cissé schießt St. Pauli zum Bundesliga-Verbleib, kommt richtig in Form, schießt Hattricks am laufenden Band, spielt sich in den europäischen Fokus und ich würde dann die Geschichte machen, wer ist Abdoulaye Cissé? Reise dafür nach Gambia, schau mir da das ein bisschen an, spreche mit Leuten, die ihn kennen, fliege dann nochmal nach Estland, spreche mit seinem Ex-Club und kann dann die Geschichte schreiben, also meine sehr eigenbezogene Hoffnung auf einen Artikel, die aber sehr unwahrscheinlich ist.
Ich wünsche dir Glück.
Wir werden es sehen. Glück habt ihr beiden mir auch gebracht.
Realistisch ist, dass das als Dienstreise genehmigt wird. Aber
da hast du wahrscheinlich den treffendsten Punkt erwischt. Ja, aber Glück habt ihr mir auch gebracht, indem ihr kurzfristig eingesprungen seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns im Stadion oder an der Kollaustraße. Und allen Leuten, die jetzt hier zugehört haben, wir hören uns in der kommenden Woche dann zur neuen Folge des Millern Talks. Bis dahin, auf Wiederhören.
Adios.
Tschüss. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.